Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elektrogeflüster. Heute mit Wilma und mir im Studio mein Kollege Lorenzo Fulvi auf der anderen Seite vom Tisch. Schön bist du hier, Lorenzo. Er ist aus der Ringier Autoredaktion. Und er kümmert sich bei uns im Team um Testwagenplanung, also bist quasi der Chefplaner bei uns. Und da hast du auch den größten Überblick, so welche Modelle aktuell so auf den Markt kommen, was die Importeure so bereitstellen, und bist auch sonst in jeder freien Minute, glaube ich, so am meisten aus unserem Team so auf Achse. Und deswegen passt das auch super zu unserem Hauptthema, was wir heute haben. Wir wollen so ein bisschen Überblick geben, so was sind aus unserer Sicht aktuell die besten Stromer auf dem Markt, je nach Kategorie. Aber vorher, Lorenzo, gib uns und den ZuhörerInnen doch mal so ein paar Insights, wie das bei der Testwagenplanung genauso abläuft. Was machst du da eigentlich genau bei Ringier mit den Testwagen?
Ja, hoi Andi, hoi Wilma. Es freut mich sehr, dass ich da als Gast dabei sein im Podcast Elektrogeflüster. So generell befindet sich bei uns im Testfuhrpark so viele Autos, wie wir auch Redaktoren in der Autoredaktion sind. Also wir haben meistens so 5 bis 6 Autos, Pressefahrzeuge, gleichzeitig in der Tiefgarage. Die Autos stellen uns die Schweizer Importeure zur Verfügung, damit wir die im Alltag fahren können, miteinander vergleichen, föteln und generell einfach Eindrücke können sammeln können. Dafür bekommen wir die Autos meistens für 2 Wochen. Und so ein bisschen exklusivere Autos, wie jetzt zum Beispiel ein Ferrari oder ein Rolls-Royce, die haben wir dann halt nur wenige Tage.
Deine Lieblingsautos.
Genau.
Kannst du schon mal verraten.
Genau, und dann schreiben wir dazu einen Artikel, wo wir unsere positiven und negativen Eindrücke in den Test verpacken.
Mhm. Ja, Lorenzo, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich natürlich, dass mir heute ein anderer Petrolhead gegenüber sitzt. Du hast es gerade schon angedeutet, wenn es um die Lieblingsmarken geht. Du bist auch einer von denen, die den richtigen Motor zu schätzen wissen. Privat fährst du auch Verbrenner, wenn ich das richtig weiß.
Richtig, ich fahre privat einen Toyota Ghir Yaris, seit 3 Jahren jetzt, mit Handschaltung natürlich, Allrad und 261 PS. Jobbedingt steht er aber leider sehr oft in der Garage, aber ab und zu nehmen wir dann mal raus, und das macht dann halt umso mehr Freude.
Mhm. Doch auch wenn du natürlich Petrolhead und absoluter Autofan bist, ist ja sicher auch kein Nachteil bei uns im Job, bist du E-Autos natürlich nicht negativ gegenüber eingestellt. Ich würde eher sagen, im Gegenteil. Wir haben vorhin im Tram, wir sind ja mit dem Tram angereist, nicht mit Auto. Ist halt in Zürich, ist das immer noch ein bisschen einfacher. Da hast du gerade erzählt, du warst letzte Woche in Skiferien mit einem Hyundai
Kia Sportage.
Kia Sportage mit einem normalen 1,6 Liter. Und da hast du so ein bisschen erzählt, ja, da, wenn du da im Tirol unterwegs bist und willst da mal überholen, auch wenn er 160 PS hat, aber wenn du dir halt Elektro gewöhnt bist, das war dann schon wieder eine Umstellung auch für dich.
Ja, genau.
Fand ich noch ganz spannend. Und eben, du bist super viel unterwegs, irgendwie gefühlt jedes zweite Wochenende irgendwo so ein Autokonkurs oder Oldtimer-Rally. Das matcht ja bei euch auch wieder. Also am Eis war es jetzt kürzlich in St. Moritz, oder? Wo dann da die Supersportwagen übers Eis rasen. Aber eben, ich würde sagen, fast die meiste Zeit, testwagenbedingt fährst du viel elektrisch. So viele Autos mit konventionellem Antrieb haben wir auch gar nicht mehr im Test geführt, oder?
Also ich fahre natürlich gern auch elektrisch, das muss ich jetzt sagen. Es ist einfach die Ruhe, die man da drin hat, das ist schon, und spontan immer aufs Gas kann drücken, das ist schon sehr cool. Aber ich muss dich leider enttäuschen, Andi. Wir haben aktuell 2 Elektroautos. 2 Plug-in und 1 Auto mit konventionellem Verbrennermotor im Test. Und im Jahr 2025 haben wir 47 reine Verbrenner und Hybrid gehabt, 17 Plug-in-Hybrid und 51 Elektroautos. Also es ist doch ziemlich ausgeglichen,
okay,
mittlerweile.
Aber trotzdem mehr Elektro?
Ja, ein bisschen mehr Elektro.
Hey, ich kriege das halt nicht so mit, weil ich schnapp mir halt immer die Strom, aber die mich halt am meisten interessieren. Und wenn ich dann Kia, aber so ein GDI 1,6 Liter, das interessiert mich auch einfach nicht mehr so. Und wenn ich deine Erfahrungen höre, zu Recht.
Ja, für die Skifähre ist das jetzt praktisch gewesen. Ja. Ganz viel Platz im Auto, 4x4. Aber ja, wenn das Auto natürlich voll beladen ist und dann willst du irgendwie auf der Überlandstraße den vorder überholen, auf 50 fährt, dann musst du schon 4-5 Mal überlegen, ob du das jetzt wirklich machst. Und dort musst du auch unbedingt den Sportmodus rein tun. Das musst du bei den Elektroautos zum Teil eigentlich nicht machen. Ja, zurück zu den Testwagen. Wir haben pro Jahr testen wir etwa so zwischen 110 und 120 Autos. Das sind nur die Autos, die wir jetzt bei uns in der Redaktion haben. Dann gehen wir ja natürlich auch noch an internationale Fahrpräsentationen. Ich habe jetzt mal geschaut im Kalender. Letztes Jahr sind das etwa 35 auf alle Autoredaktoren verteilt.
Und wir machen ja wirklich nur noch die ganz, ganz wichtigen. Also früher war das wahrscheinlich doppelt oder dreimal so viel.
Ja, noch ein bisschen mehr. Mhm. Und dort können wir dann auch jeweils mindestens eins, manchmal sogar auch zwei verschiedene Modelle fahren. Von dem her, ja, da kommt schon ziemlich was zusammen am Ende vom Jahr.
Mhm. Rund 110 bis 120 Autos im Jahr. Das heißt, die Erfahrung, die ihr beide, quasi von Andi weiß ich es ja auch, weil wir viel drüber sprechen, die Erfahrungen, die ihr macht, sind groß und fängt beim Kleinwagen an bis zum Supersportwagen. Weil wir darüber sprechen wollen in der Folge, was gibt es eigentlich gerade für Modelle, was zeichnet diese Modelle aus, welche Punkten vielleicht auch gar nicht so. Was sticht denn jetzt heraus in diesem Jahr, vor allen Dingen, was es um die Stromer geht? Und worauf sollten Konsumenten achten, wenn sie so ein Auto kaufen?
Eben, also ich denke, zuerst mal beim Elektroauto haben wir auch schon öfter besprochen, es ist, glaube ich, also viel wichtiger als beim Auto mit Verbrennungsmotor, dass du dir überlegst, für welchen Zweck brauche ich das Auto überhaupt, oder? Also wenn du jetzt immer nur Kurzstrecken fährst, jeden Tag deine 30, 35 Kilometer und vielleicht einmal im Jahr fährst du dann vielleicht wirklich nach Italien irgendwo oder an die Nordsee, brauche ich dann wirklich das Auto mit dem riesen Akku, das dann 500, 600 Kilometer weit kommt, was dann super schnell laden kann? Oder reicht dann vielleicht auch ein Kleinwagen aus? Weil klar, die Reichweite ist natürlich bedeutend weniger. Also du hast dann vielleicht, sage ich mal, 300 bis maximal 400 bei einem Kleinwagen. Aber eben, dafür hast du natürlich eine deutlich kleinere Batterie. Das heißt, du hast auch weniger Verbrauch, du hast weniger Gewicht. Du zahlst dann auch weniger, logischerweise. Also nicht nur, also zum einen die Abgaben, aber natürlich auch, was das Auto dann kostet. Genau, also heutzutage so Kleinwagen, so bis 30.000, gibt es jetzt doch schon einige auf dem Markt. Und ich glaube, da gehe ich jetzt gerade wieder zu Lorenzo rüber. Da kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, was jetzt aus deiner Testersicht, was da so im Moment so die spannendsten Kleinwagen sind, die so auf dem Markt sind.
Das sind vor allem im Tiefpreissegment natürlich die chinesischen Anbieter. Wir haben ein gutes Beispiel, ist JAC, also J-A-C geschrieben. Das ist eine chinesische Automarke, die anfangs nur vom Auto Kunz aus Wolle importiert wurde, jetzt ein eigenständiger Importeur ist. Und die sind jetzt seit letztem Jahr mit dem E30X in der Schweiz und neu auch mit der Basisversion E30X City. Der hat einen kleineren Akku, ist dementsprechend auch günstiger. Das Auto kostet knapp 17.000 Franken. Reichweite ist dann natürlich ein bisschen bescheidener, sind etwa 300 Kilometer. Aber er verfügt trotzdem über moderne Systeme, hat Apple CarPlay und ich finde, er sieht einfach auch noch sehr knuffig aus.
Der ist auch gar nicht so klein, oder?
Nein, so klein ist er eben nicht. Also, sie haben noch ein kleineres Modell, der EJS1. Der ist dann wirklich so wie ein Smart 4-2, aber der E30X hat so wirklich so eine gute Kompaktgröße, sage ich mal. Ein weiterer Chines wäre der BYD Dolphin Surf. Das ist vom chinesischen Gigant BYD. Wir haben auch schon ein paar Mal über den Hersteller geredet im Podcast. Mit dem Dolphin Surf, der sieht auch noch recht speziell aus, finde ich. Kostet ein bisschen mehr, 21.000 Franken.
Was macht ihn speziell? Im Aussehen?
Ich finde, hinten ist so das Heck so ziemlich gerade, also so mega abgeschnitten. Und vorne sieht er einfach so ein bisschen frech aus. Irgendwie. Und er hat so ganz poppige Farben, so ein leuchtendes Gel und so ein, gut, normale Farben wie Weiß und Schwarz gibt es auch, aber das leuchtende Gel, das sticht immer wieder aus, wenn man mal einen sieht auf der Straße.
Okay. Hatten wir auch erst kürzlich im Test.
Genau. Oder? Leider auf der Straße, man sieht noch nicht so viel von denen. Aber der kommt auch um die 300 Kilometer weit. Aber er hat, das ist noch so ein Special Gimmick, der hat so einen drehbaren Touchscreen, also man kann ihn waagrecht oder horizontal einstellen. Das finde ich noch ein recht cooles Feature. Das ist zwar relativ unnötig.
Ja, man braucht es aber auch nicht.
Man braucht es nicht.
Also, stimmt, im Ziel ist das auch.
Das haben alle BYDs, glaube ich. Ja, ich meine, ja, witzig ist es. Aber dann geht da mal der Elektromotor bei dem Ding kaputt und dann steht er auf 7:30 und dann, das ist irgendwie, finde ich das auch ein bisschen sinnvoll.
Aber ja. Es ist mega, also ob es jetzt Sinn macht oder nicht, über das kann man sich streiten. Es ist ein cooles Gadget und ja, langsam kommen aber auch die Europäer, also nicht nur die Chinesen sind günstig. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade den Renault 5 gehabt, im einjährigen Durchtest. Ich habe noch nie oder selten so positives Feedback bekommen von den Passanten wie mit dem Auto. Das ist halt wirklich der Retro-Look, den sie haben und der Wiedererkennungswert, wo halt so ein bisschen die ältere Generation auch hat, die sehen das Auto und erinnern sich, hey, Renault 5, früher in den 80er Jahren, das ist doch das Auto gewesen, das man immer gesehen hat. Und jetzt sieht man ihn halt wieder. Und auch die Reichweite ist realistisch, so um die 350 Kilometer, ja, im Winter ein bisschen weniger. Aber er macht eine recht gute Routenplanung mit Ladestopps und er fährt sich wie ein Go-Kart. Und die Zahlen sprechen für sich. Also es war letztes Jahr der meistverkaufte Renault in der Schweiz, gewesen, der Renault 5.
Okay.
Unter anderem auch ein Redaktionskollege von ihm hat sich ja jetzt auch einen gekauft. Also, und er fährt auch recht viel natürlich, auch immer die neuen Modelle. Also so schlecht kann er nicht sein, wenn der sogar redaktionsintern gekauft wird. Wobei ich jetzt hier keine Werbung machen will für Renault, aber es zeigt schon, er sieht halt cool aus. Der Raul Schwinnen ist das. Und er ist halt früher auch mit dem Original R5, er hat auch Rennen gefahren. Und er fand das halt, ja, aber diesen Retro-Look, was jetzt Renault macht, es sieht halt schon cool aus. Renault 4 ist ja jetzt auch, hatten wir jetzt auch gerade im Test. Ist zwar etwas teurer als der R5, aber eben der ist ja auch so, ja, so in Richtung.
Der ist ja mehr SUV.
Also ein bisschen größer, aber auch noch unter 420, also auch noch so kleinwagenmäßig, hat ja auch dieselbe Technik drin. Aber eben, wenn man auch bei den Europäern bleiben, dieses Jahr haben wir ja auch schon drüber gesprochen, so VW beginnt ja jetzt den Großangriff ihrer kleinen Elektroautos. VW Polo, also der ID Polo, also der elektrische Polo, wird jetzt in, ich weiß gar nicht, März, April.
Wird er enthüllt, ja.
Wird er enthüllt, genauso wie dann Skoda Epiq. Das ist dann ja auch so von der kleinste Elektro-SUV von Skoda. Und Cupra, also die Seat-Sporttochter, die haben auch noch den Raval. Also das sind alle auf der gleichen Plattform. Und die sagen ja auch, die wollen alle so um die 25.000 Franken starten. Genauso wie der Renault 5 ja auch, wenn man ihn mit der kleineren Batterie nimmt. Ja. Mit der größeren ist man dann schon knapp bei 30.000. Das wird bei VW, glaube ich, ähnlich sein. Da hat man dann auch die Wahl zwischen zwei Akkus. Aber ich glaube eben, die Auswahl ist vielleicht noch nicht so riesig bei den kleinen Wagen, aber es wird doch immer mehr und größere Auswahl.
Ja, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass es einfach auch wichtig war, dass jetzt Kleinwagen auf den Markt kommen. Das Einzige, was da ist, du hast auch immer fast die Reichweite auch erwähnt, das war immer so um die 300, vielleicht mal 350. Gerade bei den Chinesen ist das so. Ich habe im Moment gerade oder habe kürzlich den Mini Aceman gefahren, der ist auch bei 300. Und in der Stadt ist das okay, aber dann wird es schon wieder schwierig. Daher steigen wir doch ins nächste Segment ein. Kompaktklasse. Damit ich auch dort ankomme, wo ich hin möchte, wenn ich ein bisschen weiter muss.
Ja, genau. Wir haben gerade vor kurzem den Kia EV4 im Test gehabt. Der ist auch beim Schweizer Auto des Jahres auf dem dritten Platz gelandet von der Fachjury. Und ich habe bis dort nie ganz begriffen, warum. Weil für mich war es einfach so ein Kia gewesen. Also ich dachte, ja, wieder so ein Stromer von Kia. Aber als ich dann gefahren bin, bin ich positiv überrascht gewesen. Also erstens mal Startpreis knapp 37.000 Franken. Ist dann aber auch mit einem kleineren Akku. Mit dem grösseren kommt ein Aufpreis von 5'000 Franken dazu. Und er fährt sich mega angenehm. Man hat viele Rekuperationsstufen, die man gemütlich am Lenkrad einstellen kann. Er kommt relativ weit. Also jetzt, Kia sagt 600 Kilometer. Jetzt im Winter mit viel Autobahn, die wir hatten, haben wir aber auch immer über 400 geschafft. Und er hat einfach auch sehr viel Platz. Also gerade auf der Rückbank haben auch die Leute dort viel Beinfreiheit. Kopffreiheit ist zwar ein bisschen eingeschränkt, gerade für Personen wie mich, die halt ein bisschen grösser sind. Vor allem auch vorne. Jetzt, wenn man ohne Schiebedach das Auto konfiguriert, dann ist es halt ein bisschen eng.
Aber wir hatten ihn jetzt auch gerade im Test. Sorry, Lorenzo, wenn ich dich unterbreche. Ja. Und bis, wenn die Folge ausgestrahlt wird, also man kann auf Blick, man findet ihn von unserem von einem weiteren Kollegen von uns, vom Juan, der hat den Test gemacht. Also wer interessiert ist, in den Shownotes stellen wir natürlich auch den Test noch gerne rein. Wer das.
Und Juan ist auch nicht klein. Also das muss man dann ja dazu
sagen. Er ist sehr
sagen.
Groß. Und vielleicht noch, um bei Lorenzo noch kurz anzuschließen, eben weil du gesagt hast, warum ist er Dritter geworden bei der Wahl? Er hat halt nichts, er ist nirgendwo so super. Also er ist relativ günstig. Klar, wenn man mit größerem Akku will, auch nicht mehr ganz so günstig. Er lädt auch jetzt nicht super schnell, aber er kann irgendwie alles recht gut. Recht gut. Er kann jetzt nicht alles super gut, aber er hat überall seine Punkte geholt. Und ich glaube, so ein richtig ausgewogenes, ja, so ein richtiger Elektro-Golf von Kia, könnte man fast sagen, oder?
Also er ist nirgends hervorragend, aber er macht alles, wie du gesagt hast, er macht alles gut.
Ja. Solide, würde man wahrscheinlich sagen.
Solide. aber auch in dieser Klasse haben wir natürlich die Chinesen. Leapmotor ist da eine von diesen Marken. Jetzt haben sie gerade den Stromer B10 vor kurzem rausgebracht in der Schweiz. Der startet bei knapp 30'000 Franken. Sie haben aber auch den C10, der ist ein bisschen grösser, startet bei knapp 36'000 Franken. Und von dem gibt es sogar noch eine Allradversion mit fast 600 PS. Da ist dann die Reichweite natürlich nicht mehr bei irgendwelchen 600 km, sondern bei 400 laut Hersteller. Ich bin mir jetzt nicht sicher, 400, etwas um den Dreh herum. Aber hat 800 Volt Architektur.
Hat er das?
Ja.
Ah, okay, der hat das gewusst. Das heißt, er lädt 8 dann relativ schnell.
Er ladet in, glaube ich, 22 Minuten, wenn okay. Ich das noch richtig im Kopf habe.
Von 10 auf 80?
Sie sagen, ich glaube, von 30 auf 80.
Ah, das ist dann wieder Chinesisch.
Ja, das ist dann wieder typisch.
Also dann wäre es von 10 wahrscheinlich 27.
Ja,
aber immer noch okay. Ja, immer noch okay.
Und eben das Ganze für knapp 40'000 Franken. Also das ist nicht schlecht. Und ich bin jetzt mit der Freundin letztes Jahr nach Süditalien gefahren. Wir haben einen C10 als Tourtester. Zwar der Plug-in-Hybrid. Aber das Auto hat super Platz. Es ist bequem. Er hat noch ein paar Macken, die man aber per Softwareproblem bald dort beheben oder schon behoben worden sind.
Also haben sie schon vor einem halben Jahr gesagt, dass es bald behoben wird. Manche sind immer noch nicht behoben, ja. Aber eine Woche haben sie noch, solange haben wir ihn noch im Test.
Genau. Ich glaube nicht, dass das auch stattfindet, ehrlich gesagt. Es kommen auch noch ein paar andere Modelle oder sind auch schon draußen. Da würde ich dir wieder das Wort übergeben, Andi.
Genau, klar, eben. Wenn wir jetzt noch in der Kompaktklasse bleiben, also so ab 30'000, ich hab's auch schon öfter erwähnt, ich bin ein Freund von dem Skoda Elroq und ich wurde jetzt gerade bestätigt, gestern habe ich Lorenzo noch geschickt, die besten Autos, Elektroautos für Langstrecken für, ich glaube, sie haben es für unter 50.000 ja. Euro oder 55. Und der Skoda Elroq ist da auf Platz 1 und der kostet deutlich unterhalb von dem Preis. Also unseren Testwagen, den wir haben, aber der hat wirklich alles drin, kostet, glaube ich, knapp 52.
Ja, irgendwas.
Aber mit dem großen Akku, den wir haben und mit dem Antrieb geht er ab 42 los. Und er hat viel Platz, er ist trotzdem noch recht kompakt. Wir haben jetzt hier mit Heckantrieb und er ist super wendig. Also dafür, dass er 4,50 Meter lang ist. Also wenn ich auf der Rückbank hocke, schlage ich wirklich die Beine übereinander. Und ich bin trotzdem in der Garage wie in einem Polo oder so zum Rangieren. Also er ist wirklich top. Also das ist sicher eine Empfehlung. Renault Scenic E-Tech, den hatten wir auch mal im Dauertest. Von dem Elroq gibt es auch bald Testbericht. Habe ich das letzte Mal schon gesagt, ist noch nicht draußen. Aber vom Scenic, den hatten wir schon mal, da stellen wir sicher auch in die Shownotes. Und auch der für, ich habe gestern noch mal geguckt, ich glaube 43 mit großem Akku, 220 PS. Und du hast wirklich unheimlich viel Platz. Also auch da muss ich sagen, noch mal ein Renault, aber Renault macht es wirklich gut. Und dann eben haben wir natürlich die Chinesen, zum Beispiel MG haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt. Die haben zwar die ganz günstigen Stromer, ich glaube den...
Der ZS.
Der ZS, den haben sie nicht mehr. Der war ja so unter 25.000. Den haben sie jetzt irgendwie ausrangiert. Aber dafür haben sie jetzt den S5 und den MG4. Und die sind beide beginnen auch bei knapp 30.000. Da kriegst du wirklich viel Auto fürs Geld, rein elektrisch. Und natürlich, was man nie vergessen darf, auch wenn, ich würde mir jetzt persönlich auch keinen mehr kaufen, viele andere auch nicht, aber Tesla, wenn du guckst, sie haben ja jetzt auch günstigere Einstiegsversionen für unter 40.000 knapp. Vom Model 3 und Model Y. Und da kriegst du einfach, es funktioniert auch alles mit der Ladeinfrastruktur. Sie sind wahnsinnig effizient. Ja. Und wer jetzt, wem das jetzt auch egal ist, ob das jetzt von Elon Musk, ob der da seine Hände noch drin hat oder nicht. Ich meine, Tesla ist wirklich, kann man auch empfehlen. Also ja. Rein von der Elektrotechnik her sind die immer, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen älter sind, aber die sind immer noch, das sind immer noch gute Autos. Und um nochmal den Bogen zu schlagen auf unsere Occasionsfolge, hatte ich ja, glaube ich, auch mit dem Alberto schon gesagt, eben auch auf Autoscout findet man noch Teslas für unter 20.000 mit 50.000 Kilometern und teilweise 500 PS. Und da muss ich sagen, und Reichweiten 600 Kilometer. Also wer ein günstiges Schnäppchen machen will, doppelt gemoppelt, aber auf jeden Fall, wer ein Schnäppchen machen will, ja, sollte da auch mal gucken, nach einem Tesla Ausschau halten. Auch immer noch gutes Auto für die Kompakt-Mittelklasse.
Mhm. Absolut, da kann ich nur zustimmen.
Ja, das sind jetzt die Kompakten. Ganz kurz, fällt euch spontan ein SUV ein, der dieses Jahr noch kommt in dem Bereich, oder den ihr getestet habt? Weil es ist ja nun mal, wir leben in der Schweiz, wir sprachen eben schon über Größe des Autos.
Also Elroq ist ein SUV?
Ja.
Ist ja ein Kompakt-SUV? Ja, und ich glaube auch der MG, ist der S5, ist das nicht auch ein
SUV, ja.
Oder S6 gibt es ja auch noch. Also ich glaube, die Mai und der Tesla Model Y ist auch ein SUV. Ja. Also die meisten sind eh irgendwie SUVs, eben beim Tesla. Also es ist halt Model 3, ist wirklich Limousine. Und das Model Y, ich meine, da habe ich wirklich mal einen Test gemacht. Da kannst du hinten drin campen. Der hat so viel Platz. Wirklich, der hat 2000 irgendwas Liter Kofferraum. Da kannst du eine Matratze reinlegen und pennen.
Der hat untypisch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. hat untypisch für das Elektroauto, hat der unter dem Ladeboden noch einen riesen Stauraum. Und da bin ich auch verblüfft gewesen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Weil das ist auch ein Heckantrieb gewesen. Und da habe ich mich einfach gefragt, wie das funktioniert. Aber anscheinend geht's.
Ja. Mhm.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Aber die haben natürlich dann auch ihren Preis, oder nicht? Also wir sprachen eben schon von den Kleinwagen, die jetzt bezahlbar werden im Stromerbereich. Aber sonst gab es immer so, wenn es um die Verbrenner geht, stand so diese Zahl um die 50.000, 55.000, die sich der Schweizer kostet oder was sich der Schweizer ein neues Auto kosten lässt. Ja, was gibt es in dem Bereich? Einen neuen Strommann, den du empfehlen würdest.
Also ein Auto, wo ich mich extrem freue, wo jetzt im März auf den Markt kommt, ist der BMW iX3, das ist das erste Auto von der sogenannten neuen Klasse. Er wird bei etwa 78'000 Franken starten, preislich. Und ich bin einfach überzeugt, dass das Auto das halten und verspricht. Ich glaube, sie sagen knapp 800 km Reichweite oder sogar ein bisschen drüber, laut WLTP. Schnellladen mit bis zu 400 kW und 469 PS, Allrad und ein mega neues. Also ein komplett neuer Innenraum und das Design per se ist komplett neu. Ich bin gespannt, wie sich das fährt. Wir haben am Testtag schon so ein Vorserienauto fahren. Ich bin leider nur ganz, ganz kurz mit dem gefahren, weil das Auto die ganze Zeit in der Hand von der Jury war, logischerweise. Aber ich denke, das Auto hat den Preis zurecht geholt, Schweizer Auto des Jahres 2026.
Vielleicht noch da zum Schnellladen, weil du jetzt gesagt hast, 400 kW, kann man sich ja vielleicht nicht so gut vorstellen, was das heißt. Aber BMW sagt, glaube ich, in 10 Minuten am Schnelllader, wenn du wirklich so eine 400 kW-Station hast, 380 Kilometer in 10 Minuten.
Oder 300 bis 380.
Irgendwie so, also sicher über 300, 300, 350. Und das ist dann schon, ja, kann man sich dann ausrechnen. Oder? 10 Minuten, also eben unsere oft zitierte Nuggetpause. Da kannst du dann höchstens auch beim Drive-In am Schluss schnell vorbeifahren und dir dann Nuggets mitnehmen, weil das sonst gar nicht reicht.
Okay.
Aber ein bisschen günstiger als der BMW ist die Marke Zeekr. Das ist auch wieder eine China-Marke, die zu Geely gehört. Die ist seit letztem Jahr auch in der Schweiz mit 3 Modellen. Jetzt kommt dann bald das 4. Modell raus. Und eins von den 3 Modellen, was es aber schon gibt, ist der 7X. Den haben wir auch vor kurzem im Test gehabt. Die Basisversion mit 422 PS und Heckantrieb, die startet schon bei 54'000 Franken. Dafür bekommt man auch da schnelles 400 kW Laden. Viel Platz, Türen, die elektrisch auf und zu gehen. Und einfach sonst noch viele andere technische Features. Zum Beispiel kann man gerade in der Schweiz und in Europa halt nur im Parkmodus, aber man kann so die Lautsprecher gegen aussen reden lassen. Und dann irgendwie, das ist gemacht für den chinesischen Markt natürlich, falls man da in so eine Fußgängerzone kommt, dass man eigentlich den Fußgänger wie so sagt, hey, lauf durch.
Der neue
oder,
Kit.
Oder wartet schnell.
Ja, das hat er gehabt. Ja.
Das finde ich aber schon wieder lustig.
Ja, das ist ziemlich witzig.
Das wäre was für mich.
Aber eben, es geht halt nur im P, das ist ein bisschen schade. Sonst könnte man was halt während dem Fahren machen, das wäre noch recht witzig.
Wenn ich da noch ganz kurz einhängen darf, du wolltest jetzt schon aufs Nächste kommen.
Genau, ja.
Diese ganzen Zeekr, das sagt ja auch wahrscheinlich nicht vielen was das jetzt genau ist. Das ist ja auch so eine Geely-Marke, also wie Volvo, wie Polestar. Dann kommt Zeekr dazu. Ich, nach der Aufzeichnung heute, ich fliege heute nach Göteborg, da ist Zeekr auch, haben sie auch ihr Headquarter in Europa. Und da ist eben auch Link & Co. Ich gehe zu Link & Co. heute besuchen. Das ist ja nochmal eine neue Geely-Marke, die jetzt in den kommenden Wochen in der Schweiz startet. Sind so bekannt geworden mit so Auto-Abos. Hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt, aber die kommen jetzt auch mit neuen Modellen. Und die bauen halt auch alle auf diesen Geely-Plattformen auf, wie zum Beispiel auch der Smart, der Hashtag 5, den wir jetzt auch bei dem Dauertest kriegen. Und der ist dann auch, der startet so, wirklich, da hast du die Top-Version, die Brabus-Top-Version mit, schlag mich doch, wie viel, 600
PS? 646 PS.
646. Dafür haben wir hier unseren Chef-Tester da, der weiß zurzeit noch alles immer auswendig. Und lädst in 18 Minuten, lädst du das Ding voll. Und wirklich für die Brabus-Version, ich bin den auch gefahren letztes Jahr. Und das ist wirklich ein Sportwagen im Familiengewand.
Genau.
Und startet dann bei 45, oder beziehungsweise er startet schon bei 45. aber halt die starke Version, ich glaube dann 50, 55.000. Mhm. Und wenn du dann siehst, was du kriegst, das ist krass. Diese ganzen Geely-Marken, die sind schon, das ist schon beeindruckend. Was haben wir vorhin gesagt? Wie viele sind jetzt dann mittlerweile auf dem Markt?
Sechs. Mit Lotus Volvo, noch? Polestar, Lotus, Smart, Seeker und Lincoln Co. Kommt jetzt
sechs, ja. Ja, also die sollte man definitiv auf dem Schirm haben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, die darf man nicht unterschätzen. Aber, auf was ich auch gespannt bin, ist der neue Porsche Cayenne Electric. Porsche ist zwar eher eine teurere Marke, auch das Auto startet bei knapp 120'000 Franken, aber man darf auch nicht vergessen, für Porsche ist die Schweiz eines der wichtigsten Länder, weil verhältnismäßig wird nirgends so viel Porsche gekauft wie in der Schweiz. Und der Cayenne in der Top-Version Turbo hat 1156 PS und erreicht Tempo 100 in 2,5 Sekunden. Also das ist ja völlig absurd. Weil das ist
für die Schweizer Straße eigentlich schon, ja. Aber
tipptopp eigentlich, oder?
Für die 2,7 Tonnen oder wie?
Genau, irgend sowas, ein Riesenteil. Und also ich bin gespannt und ich denke auch da, der wird schon ziemlich sportlich sein zum Fahren, auch wenn er so schwer ist.
Ja, und der hat halt wirklich auch, dann steht auf der neuen Plattform, der hat halt auch einen neuen Innenraum, wurde ja auch viel kritisiert in der Vergangenheit, sodass Porsche langsam ein bisschen angestaubt ist. Und der kommt jetzt wirklich auch mit so einem neuen Bedienkonzept. Ich glaube, der ja eben gerade wirklich für die Schweiz ist, Porsche halt eben, also 911er verkaufen sie auch jedes Jahr über 1000 Stück. Also da kommen wirklich manche Marken mit ihrem Brot- und Butter-Autos kommen nicht auf so Stückzahl, wie Porsche hier vom 911er verkauft. Das ist krass, ja. Und vielleicht, um jetzt noch abzuschließen, so was ist noch so spannend, so von Technologieträger, sicher Mercedes, wurden ja auch viel gebasht, auch mit ihrer Elektrostrategie, die nicht so aufgegangen ist, mit ihren, vor allem mit den großen Autos oder EQS, EQE. Aber jetzt kommt wirklich CLA, ist ja jetzt schon länger auf dem Markt. Jetzt kommt noch der GLB und GLC, das sind so die SUVs, die auch wirklich die neue 800-Volt-Plattform haben. Und auch zu Preisen, wenn man sagen muss, hey, es ist für einen Mercedes 60.000 und du kriegst wirklich tolle Langstreckenautos, die auch super schnell laden, fast so schnell wie jetzt der BMW, der noch ein bisschen neuer ist, sage ich mal, der noch ein bisschen später gekommen ist. Aber auch da eben auch Mercedes bringt jetzt diverse Stromer, die halt auch nicht mehr über 100.000 Franken kosten, sondern die will jetzt wirklich so gegen 50.000 Franken auch langsam gehen. Und ich denke, da wird es dann auch für die breite Masse, wird's da langsam echt interessant, dass du wirklich auch Top-Autos kriegst zum bezahlbaren Preis.
Mhm. Ja, bezahlbarer Preis.
Also ja. Du hast es gesagt, eben 55.000 ist der Durchschnittspreis und dann da starten die Autos dann so, also perfekt.
Ja, also wenn man sich umguckt, also wenn ich so auf die Straße gucke und an der Ampel stehe und neben mir hält so ein tiefer gelegter Dreier BMW und da sitzt so ein junger Mensch drin, da frage ich mich dann auch manchmal, also in dem Alter habe ich mir so ein Auto nicht leisten.
Ach so, ich dachte, ist das Lorenzo? Frage ich mich dann mal.
Dann wüsste ich ja, wo das Auto her wäre. Dann wäre es ein Testwagen.
Genau, wobei die sind meistens nicht tiefer gelegt. Das ist dann wie eine.
Vielleicht deshalb zum Abschluss, dass wir vielleicht noch kurz auf das Thema Finanzierung, also wie gesagt, ich bin ja auch bei der Handelszeitung für die Themen Finanzen und Wirtschaft zuständig und daher vielleicht noch kurz die Frage, weil es ist ja so, ihr habt da mal eine schöne Geschichte irgendwie zugemacht, ich glaube, jedes zweite Auto fährt auf Pump oder so ähnlich war die Headline beim Blick. Ich glaube sogar, war es eine Geschichte von dir, ich weiß es gar nicht.
Ja,
ich
glaube, ja, das ist schon wie sie sogar.
Viele Autos in der Schweiz sind geleased und da gibt es ja, weil wir gerne auch mit Mythen aufräumen, auf die Fehleinschätzung, was Leasing eigentlich bedeutet. Und schlussendlich ist es ja nicht der Kauf auf Raten, was viele glauben nach dem Motto, ich kaufe irgendwas auf Raten und am Ende steht noch irgendwie ein Betrag, den ich dann auszahle und das Auto gehört dann ganz sicher mir, sondern es ist ja eigentlich eine Art Nutzungsüberlassung. Ich weiß nicht, habt ihr da noch mal mehr drüber geschrieben oder eigene Erfahrungen?
Lorenzo kann da, glaube ich, wirklich gerade, genau. So, weil jetzt noch in der Vorbereitung. Aber das kannst du besser erzählen, Lorenzo.
Also, um nochmal auf meinen Toyota Yaris zurückzukommen, der ist auch geleased. Jetzt im letzten Jahr. Dann sind die 48 Monate durch, wie du es schon angesprochen hast. Und eben das Auto gehört in dem Sinn nicht mir. Das
also nächstes Jahr, meinst du?
Nächstes Jahr, ja. Und dann habe ich noch einen Restwert von, ich habe es gestern auch nochmal nachgeschaut, von 18.500 Franken. Und entweder sage ich dann, gut, ich gebe das Auto zurück, zahle dann dafür die 18.500 Franken nicht. Dafür alles, was ich bis jetzt gezahlt habe, habe ich dann eigentlich nur gezahlt, um das Auto, wie blöd gesagt, mieten. Und das ist halt schon ziemlich viel Geld. Also ich habe es da jetzt aufgeschrieben. Ich habe 10'000 Franken angezahlt. Das hatte ich noch vom alten Auto, den ich verkauft habe. Und jetzt zahle ich jeden Monat 420 Franken für das Auto. Das ist ein Betrag, wo ich sagen muss, das tut mir nicht weh. Auch wenn das Auto jetzt mal ein paar Wochen rumsteht. Der Kauf hat mich aber 45'600 Franken gekostet, was ich aber zu viel gefunden hätte, um auf einmal auszugeben. Und am Ende des Leasing, wenn ich das Auto rauskaufe, dann habe ich 3'000 Franken mehr gezahlt, als wenn ich das Auto bar gezahlt hätte. Dafür habe ich halt das Geld nicht auf einen Touch ausgegeben. Um das ist es mir halt gegangen. Aber das Auto gehört in diesen 4 Jahren nicht mir. Und am Schluss darf die Leasingfirma auch sagen, wir wollen das Auto zurückhaben.
Okay.
Wir wollen das Auto jetzt haben, du darfst es nicht rauskaufen. Das dürfen sie sagen.
Mhm. Ich glaube, den Fall...
Den kenne ich nämlich dann, ja, den Fall.
Okay. Bei mir hat Wilma, so, glaube ich, schon erlebt.
Bei mir war es wirklich so, dass mein Auto kaputt gegangen ist und das ist die Lenkstange angebrochen und da war einfach, wäre die Reparatur einfach viel teurer gewesen, als das Auto irgendwie noch wert war, obwohl es in meinen Augen, es war gerade mal 12 Jahre alt und hatte irgendwie gerade 80.000 runter. Aber ich war halt quasi gezwungen, ein neues Auto zu kaufen und weil vor allen Dingen gerade mein Sohn auf der Welt war und manche Strecken lassen sich nicht mit dem Kinderwagen machen. Ich habe dann auch geleast und es hatte für mich auch, war auch okay, wie gesagt, die Raten stimmten. Ich konnte das alte Auto konnte ich in Zahlung geben, das kaputte. Mhm. Die waren auch sehr nett, weil ich habe es irgendwo in der Deutschschweiz, das andere Auto gekauft. Die sind wirklich runtergekommen, haben eins abgeholt, das natürlich nicht mehr fahrtüchtig gewesen ist und haben mir das andere vor die Tür gestellt. Das lief auch alles gut, die 4 Jahre, bis halt der Punkt kam und ich gesagt habe, so, ich hätte jetzt gern das Auto irgendwie ausgelöst. Die 48 Monate sind fast rum und da hat sich genau der Garagist dann quergestellt und meinte, er könnte das Auto, damals war ein berechneter Restwert von 11.000 berechnet, er meinte, er könnte das für viel, viel mehr Geld weiterverkaufen. Ich gehe davon aus, es hätte sonst wäre ins Ausland irgendwie gegangen und es ist ein 520er BMW Kombi. Hatte zu der Zeit gerade mal irgendwie 75.000 runter. Und der hat sich wirklich quergestellt. Ich habe da das große Glück gehabt, ich sage es jetzt ganz offen, dass er in Urlaub gegangen ist und sein Bruder das übernommen hatte, der mit ihm die Garage geleitet hat. Der hat den Knopf für die Freigabe gedrückt und so gehörte das Auto dann mir.
Und hast du mir gesagt, du darfst an dem Auto eigentlich auch nichts verändern, weil es faktisch ja nicht dein Auto ist. Jetzt hat mir aber Lorenzo gesagt, weil Lorenzo fährt natürlich nicht irgendeinen popligen, normalen Yacht.
Sagt er, genau.
Sondern da musste natürlich schon noch ein bisschen was gemacht werden. Und du hast gesagt eben, gerade bei so Autos, die man so ein bisschen tunt, also am Ende könnte der, wenn er es dann wirklich wieder übernehmen will oder du es nicht kaufen willst am Schluss, könnte er sagen, bitte alles wieder in den Originalzustand zurücksetzen.
Genau, ja.
Aber anscheinend in der Praxis ist das,
eigentlich macht das fast niemand, aber wenn du jetzt irgendwie eine andere Auspuffanlage drunter hast, dann würde ich die Originale einfach aufbewahren, einfach zum sicher gehen, weil es kann dann schon sein, dass es dann heisst, hey, wir wollen da den Originalwagen zurück und nicht da dein verbastelte Zeugs.
Ja, in dem Fall würden sie sich wahrscheinlich freuen, wenn sie dann aufgemotzten wieder zurückbekommen würden, könnte ich mir vorstellen. Aber grundsätzlich ist es so, das ist ja auch, man ist einfach auch gebunden, wenn man im Leasing steckt. Also ich kann nicht in jede Garage gehen und mein Kumpel von nebenan, der mir vielleicht ein bisschen billiger die Bremsen ersetzt, mit Nicht-Originalteilen, da gibt es dann schon noch Probleme.
Genau. Du musst dann in so Originalwerkstätten oder in so empfohlene Werkstätten dann quasi.
Das ist halt vor allem noch, wenn du auch bei einem Neuwagen die Garantie noch hast. Ich nehme jetzt gerade wieder mein Yaris als Beispiel. Toyota gibt 10 Jahre Garantie, aber mit der Bedingung, dass du den Service jedes Jahr oder all so und so viele Kilometer, beim GR Yaris sind es all 10'000 Kilometer, bei normalen Toyota sind es irgendwie all 15 oder all 20'000 Kilometer, aber trotzdem jedes Jahr. Und solange du die einmal im Jahr in den Service bringst, zum Toyota-Händler, zum offiziellen, dann bleibt auch die Garantie erhalten. Also ich glaube, du bekommst 4 oder 5 bekommst du sowieso und dann bekommst du für jedes Jahr, wo du eigentlich den Service bei einem Toyota-Händler machst, noch ein Jahr dazu. Mhm. Bis 10 maximal. Aber das ist sehr viel. Also es gibt, glaube ich, keine andere Marke, die so viele Jahre Garantie gibt.
Das ist ziemlich fair. Was aber, wie gesagt, auch einfach ist, das hatte ich dann, weil das Auto, was ich übernommen habe, mein BMW, war ein Occasion-Auto. Es war kein Neuwagen, den ich geleast habe. Und da ist es mir dann wirklich passiert, dass kurz vor knapp ich die Bremsen ersetzen musste, bevor die 48 Monate rum waren. Im Original musste ich sie ersetzen. Und das ist halt einfach auch die Gefahr, glaube ich.
Du hast einfach zu viel gebremst.
Genau.
Und mein Ex-Mann hat die zu oft gefahren.
Ah, okay.
Zu viel Sport
deswegen
drauf.
Deswegen Ex-Mann, okay.
Ja, das ist es so. Aber Bremsen, sowie auch Reifen, das sind halt Verschleißteile und die kommen sowieso irgendwann so im Schnitt, je nach Fahrweise halt, so bis 60.000 Kilometer hat man die amigs ersetzt. Eben wenn man jetzt halt sportlicher fährt oder nur auf der Rennstrecke fährt, dann kommt das natürlich viel, viel früher. Aber meine Freundin muss jetzt auch in 10.000 bis 15.000 Kilometer bei ihrem Peugeot Bremsen ersetzen. Das Auto hat jetzt knapp 70.000 Kilometer. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es noch der erste Bremssatz ist, der drauf ist. Das Auto hat sie auch Occasion übernommen.
Okay. Ja, wie gesagt, wenn wir von Leasing sprechen, die Alternative ist der Kauf. Kann ich auch einen Kredit für aufnehmen, bin ich auch wieder gebunden mit Raten. Aber das Auto würde mir gehören, ich könnte es modifizieren. Was aber jetzt ja immer mehr aufkommt, ist dieses sogenannte, das war, wir jetzt drüber gesprochen haben, Restwert-Leasing. Mhm. Dann gibt es noch dieses Service-Leasing. In der Schweiz ist Carvolution da ja unheimlich bekannt.
Also Auto-Abos eigentlich?
Oder Auto-Abo, ja.
Oder? Genau, das Auto im Abo.
Genau.
Ja.
Und da ist es ja wirklich so, dass alles inklusive ist. Also wenn du Glück hast, klebt sogar Vignette drin, wenn du ihn das erste Mal abholst.
Ja, wobei ich glaube, also ich habe mich da ja auch schon ein bisschen mit beschäftigt, auch gerade mit so Carvolution und Carify gibt es da, glaube ich, noch. Clyde. Gibt es ein paar Anbieter, die das machen. Ich glaube, du zahlst auch, je nachdem, du musst dann halt auch aussuchen, umso kürzer der Vertrag. Ich glaube, normal ist halt auch 24 Monate, 36, 48. Also auch wie beim Leasing so. Und umso länger du die Laufzeit hast, umso weniger zahlst du dann
im Monat.
Im Monat. Und auch, du musst auch teilweise anzahlen, habe ich auch gesehen. Genau. Also du kannst ja nicht einfach jeden, nicht so wie ein Netflix-Abo, da zahlst du ja nicht erstmal 100 Franken ein und kannst dann jeden Monat eine günstige Rate oder so, sondern da musst du teilweise auch was einzahlen. Und du hast dann aber außer dem Treibstoff, hast du dann, glaube ich, wirklich alles dabei.
Mhm. Also es funktioniert eigentlich ähnlich wie das Leasing, nur dass du halt alle Kosten gedeckt hast, außer halt den Parkplatz oder das Tanken oder den Strom.
Genau.
Die hast dann, die sind dann nicht dabei.
Aber kann teilweise auch Sinn machen. Wir hatten da auch, können wir auch in die Shownotes stellen, ist zwar jetzt auch schon etwas älter, aber lohnt sich das mehr, eben je nach Anwendungsfall. Ich glaube, da ist es vor allen Dingen so, umso weniger du fährst, umso mehr lohnt sich dann so ein Auto-Abo, wenn das Auto wirklich relativ wenig brauchst. Und wenn du dann wirklich ein Vielfahrer bist, aber ich müsste das auch nochmal nachgucken, ich weiß nicht. Eben, die haben alle ihre Berechtigung, diese Systeme, aber es kommt halt wirklich drauf an, individuell, wie viel fährst du, für was brauchst du das Auto. Aber ich habe da teilweise auch wirklich schon gute Angebote gesehen, auch bei Carvolution, wo ich sagen muss, ja, 500 Franken für so und so ein Auto im Monat ist dann schon nicht schlecht. Also, aber eben, da kann man dann auch wieder sagen, eben, muss dann halt auch gucken, wie teuer wäre normales Leasing. Oder?
Ja, und das ist ja grundsätzlich auch immer eine Geschichte, weil beim normalen Leasing mein großer Vorteil war, als ich das angefangen habe, dass ich zu der Zeit noch selbstständig war. Das heißt, ich konnte die Leasinggebühren quasi gewissermaßen teilweise abschreiben. Also das ist ja wirklich dieses... Vielleicht das noch als Ergänzung dazu, dass man kauft, wofür braucht man das Auto, aber vielleicht auch die eigene Lebenssituation. Was lohnt sich da jetzt für mich mehr? Ist es besser, ich habe einen Kredit oder ist es besser, ich habe ein Leasing? Grundsätzlich aber ist es natürlich, um vielleicht das zusammenzufassen, es gibt eine große Palette an Autos, die man sich dieses Jahr kaufen kann. Mhm. An guten Strohmann, das freut Andi natürlich sehr. Und,
ja, das freut mich, ja.
Mich auch.
Aber es ist wirklich so, wenn es dann um die Finanzierung geht, muss jeder auf das gucken. Wie gesagt, wir können hier nur zusammenfassen, unsere eigenen Erfahrungen kundgeben. Wir sind keine Finanzberater in dem Bereich. Aber es ist halt so, wer das Auto wirklich für sich haben möchte und besitzen will, der muss es kaufen, sei es auf Kredit oder... Und wer flexibler sein will, der geht irgendwie auf eine Leasing- oder ein Abo-Modell.
Mhm. Ja, vor allem vielleicht auch für die Leute, wo das Auto jetzt nicht so wichtig ist. Eben bei dir, Lorenzo, ist es vielleicht eben... Wenn am Wochenende mit deinem GR Yaris irgendwie über die Pässe heizt, eben, du genießt es halt mehr. Für andere ist es halt nur, die wollen dann halt einmal die Woche zu einem großen Supermarkt fahren und einkaufen gehen.
Von A nach B.
Genau, von A nach B, brauchen es zum Pendeln. Und andere wollen es dann eher für Spaß auch mehr in der Freizeit. Und ja, ich glaube, pauschal kann man es, glaube ich, nicht sagen, was jetzt eben, das muss jeder für sich auch so ein bisschen... rausfinden, oder?
Genau, also ich finde, Lease macht meiner Meinung nach Sinn, wenn man das Auto längerfristig behalten will. Also klar, man kann es auch zurückgeben und dann auf ein neues Auto wechseln, aber jetzt im Vergleich gerade zu so einem Abo, da gibt man ja das Auto eigentlich zurück nach diesen 24 oder 36 oder 48 Monate.
Genau, da ist eigentlich klar, dass man es zurückgibt oder nach der Zeit.
Genau, ja. Und beim Leasing ist es halt so, dass du halt nicht den Vollpreis aufs Mal musst zahlen, wie ich schon gesagt habe. Das war bei mir der Grund für das Leasing. Klar hätte man auch können zu einer Bank gehen und einen Kredit aufnehmen und dann hätte man dort die Schulden abzahlt. Dafür hat das Auto einem selber gehört. Aber ich war am Anfang noch so ein bisschen zwiegespalten gewesen, ob ich das Auto dann wirklich kaufen oder abgeben
wollte. Das war jetzt gerade ein schöner Abschluss, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall. Bedanken wir uns erstmal, dass du da warst.
Danke euch.
Schön warst du da. Vielleicht ein andermal mal wieder.
Sehr gern.
Wenn es wieder um die neuesten Modelle geht, die neuesten Empfehlungen. Schön wart ihr wieder dabei, liebe ZuhörerInnen. Und ja, würden uns freuen beim nächsten Mal auch wieder. Lasst Kommentare da, liked uns, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Aufzeichnung. Danke Wilma, danke Lorenzo.
Danke auch.
Hadi. Danke. Ja, danke.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.